Kato Schuh, Fall 59. Der Buddha der großen universellen Weisheitsgüte. Im Lotus Sutra steht geschrieben, der Buddha der großen universellen Weisheitsgüte saß am Ort der Erleuchtung für 10 Kalpas. Aber der Buddha-Dharma offenbarte sich ihm nicht. Und er konnte den Buddha-Weg nicht erreichen. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Der Buddha der großen universellen Weisheitsgüte saß am Ort der Erleuchtung für 10 Kalpas. Aber der Buddha-Dharma offenbarte sich ihm nicht und er konnte den Buddha-Weg nicht erreichen. Wir kennen das Koan auch aus dem Mumonkan, das ist Nummer 9. Da heißt es Daizo Chisho Buddha. Und da ist auch von den 10 Kalpas die Rede. Hier im Kommentar steht noch etwas Zusätzliches dazu. Der Buddha der großen universellen Weisheit saß am Ende der 10 Kalpas auf einem für ihn von den Göttern des Brahma-Himmels gemachten Thron. Und nach weiteren 10 Kalpas erlangte er höchste vollkommene Erleuchtung. Also nach den 10 Kalpas kommen nochmal 10 Kalpas. Ein Kalpa ist eine sehr lange Zeit. Ein 1000 Fuß hoher Diamantberg. Alle 1000 Jahre fliegt ein Vogel vorbei und wetzt an der Spitze seinen Schnabel. Und wenn der Diamantberg durch das Wetzen des Vogelschnabels vollkommen abgetragen ist, dann ist vielleicht ein Kalpa vorbei. Also ein Kalpa ist schon ziemlich lange. 10 Kalpas, sehr, sehr lange. Diese Zahlen werden in einer prämathematischen Zeit benutzt, um Unendlichkeit auszudrücken. So wie es bei uns in Märchen auch schon oft so ist, alles was größer ist als ein Schock oder ein Dutzend oder sowas, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das sind Zahlen, die für die Leute damals keine Rolle spielten, weil sie nichts hatten, wo sie mit solchen großen Zahlen umgehen mussten. Die einzigen, die schon relativ früh solche große Zahlen benutzt haben, waren die Astronomen, wenn sie die Babylonier zum Beispiel, wenn sie ihre Vorberechnungen von Planetenkonstellationen gemacht haben, mit sehr langer Beobachtung über lange Zeit und ziemlich genauen Voraussagen, die brauchten wirklich ziemlich große Zahlen. Deswegen hatten sie auch ein anderes Zahlsystem extra für diesen Zweck. Aber für den normalen Menschen damals bedeutet so eine Geschichte vom Kalpa einfach, das ist eine überabzählbar große Zeit und endlich lange. Und diese Geschichte ist natürlich für uns frustrierend, wenn wir uns das vorstellen. Der Buddha der großen universellen Weisheitsgüte hat 10 Jahre lang, zehn Kalpas lang, 10 Kalpas lang geübt. Und am Ende hat sich der Buddha da bei ihm nicht offenbart. Wenn ich das mit meinen eigenen Möglichkeiten vergleiche, wenn ich vielleicht 10, 20, 30 Jahre übe, dann ist damit noch lange nicht gesagt, dass ich damit den Buddha Dharma erreiche. Und natürlich ist es auch so, wenn ich auf einem Sesshin bin, auf einem Wochensesshin, was mir vorher unendlich lang vorkommt, mich deswegen vielleicht auch mit einer gewissen Angst erfüllt, dann ist da natürlich viel, viel weniger gesagt, dass ich in dieser Zeit den Buddha Dharma erlange, dass der Buddha Dharma sich mir offenbart. Eigentlich eine schönere Formulierung zu sagen, der Buddha Dharma offenbart sich mir, statt dass ich ihn erlange. 10 Kalpas. Diese Geschichte bringt eine gewisse Resonanz mit unseren eigenen Selbstzweifeln, mit unserem Erleben, mit unseren Ansprüchen, was wir gerne in welcher Zeit erreichen würden, was tatsächlich erreichbar ist, mit unserem Anspruch, dass wir eine Garantie bekommen, wenn wir zumindest eine bestimmte Zeit in diese Übung setzen, dass wir dann ein brauchbares Ergebnis mitnehmen. Und diese Geschichte stellt sehr klar dar, das gibt es so nicht. Das wird so nicht funktionieren. Oder es gibt keine Garantie, sagen wir mal so. Es kann durchaus sein, dass du 10 Kalpas vor dich hinsitzt, Sazen praktizierst, und nichts passiert. Kein Buddha-Dharma, der sich dir offenbart. Du kannst den Buddha-Weg nicht erreichen. Das ist etwas, was einem oder mir zum Beispiel oft bei Sessions so gegangen ist. Am Anfang noch weniger. Da dachte ich halt noch, das wird schon irgendwann mal von selbst gehen. Hatte ich auch die richtigen Bücher gelesen. Drei Pfeiler des Zen, sehr motivierend. Mit irgendwelchen schreienden, einen antreibenden Meistern. Und dann wird man auf einmal in dieses große Erleben der Leerheit hineingeworfen. Und dann hat man es geschafft. So, man halt einfach mal am Anfang richtig Gas geben. Eine Woche. Und dann müsste das eigentlich reichen. Never happened this way. Und wenn man mit dieser Erwartung, dass das jetzt in einer Woche dazu kommt, dass ich jetzt den Buddha-Weg erreiche oder dass der Buddha-Dharma sich mir offenbart, dann ist das vielleicht so, dass wir am Anfang eines Sessions oder so noch voller Energie bin, voller Motivation, mich anstrenge, Samadhi übe,
herauszufinden versuche, was der Kniff ist, um dahin zu kommen. Das, was ich bei den anderen Sessions bisher immer falsch gemacht habe, das muss ich jetzt diesmal richtig machen. Dann werde ich das vielleicht doch schaffen. Und blöderweise ist es dann meistens auch so, man macht immer wieder Erfahrungen, die einen darin bestärken, dass das diesmal vielleicht klappen könnte. Diesmal bin ich mal auf dem richtigen Weg. Ich habe jetzt mal meine Sitzhaltung ein bisschen anders gemacht und bei Harada gelesen, man muss dafür sorgen, dass das Knie nach unten geht, aus dem Kopf raus und sich entspannen und einfach nur tief atmen. Dann passiert das von selbst. Das hört man oder liest man und in dem Moment inspiriert einen das und man bringt seine ganze Energie in diese Richtung und das funktioniert eine Zeit lang. Ist auch nicht mehr müde. Und vielleicht hat man noch Schmerzen, aber die Schmerzen machen nichts mehr. Und vielleicht hat man noch Gedanken, aber die Gedanken lenken mich nicht ab. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Ich hab's. Ich muss einfach jetzt nur so weitermachen. Und dann könnte es, ja, jetzt nichts erwarten, einfach weitermachen, könnte es diesmal vielleicht doch gucken. Und das funktioniert dann am Anfang ein bisschen. Dann erleben wir bei einem Session immer, unser Geist ist veränderlich. Also das, was am Anfang noch eine sehr energetische, geradlinige, konzentrierte Übung ist, wo wir uns auf die Schulter klopfen, weil man muss das einfach nur richtig angehen, dann klappt das auch. Das bricht dann irgendwo ganz kurz ein. Dann haben wir so einen Ausfall. Wissen gar nicht, woran es liegt. Irgendwie. Oder ärgern uns über irgendetwas. Irgendjemand macht etwas falsch. Und natürlich müssen wir uns darüber aufregen. Dann ärgern wir uns natürlich über denjenigen, der das falsch gemacht hat. Und dann kommen wir raus. Dann ärgern wir uns auch noch darüber, dass derjenige oder diejenige uns aus der Übung rausgebracht hat. Ich war so gut davor, bis das passierte. Das ist ein Weg, was passieren kann. Was anderes, was passieren kann, ist auch einfach nach 3 Tagen, würde ich mal sagen, ist das Adrenalin verbraucht. Das war für mich früher immer ärgerlich. Die ersten Male, wo ich Jiki war bei Wochensessions, war das für mich eine sehr neue Erfahrung und ich war einfach voll Adrenalin, wach sein, alles kontrollieren, alles angucken, sich mit allem beschäftigen und es war natürlich für mein Ego natürlich auch total wichtig, dass ich das richtig und perfekt mache und 3 Tage lang stand ich unter Strom, pritzel und ich dachte, ja klar, hier, ich bin derzeit im Samadhi, können ja auch alle sehen, super. Läuft. Nach 3 Tagen ist das Adrenalin dann alle. Und du fällst in dich zusammen. Diese Energie, dieser Kick, der dich die ganze Zeit nach vorne getrieben hat, ist auf einmal weg. Du hängst nur noch da, in der gleichen Positur, an der gleichen Stelle, am Ort der Erleuchtung. Und du hast keinen Sprit mehr im Tank. Und du denkst, oh, was ist jetzt passiert? Wie komme ich wieder zurück in den alten Zustand? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Dass es daran liegt, dass einfach die Batterie leer ist, darauf kommt man beim ersten Mal nicht. Und man denkt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann, dass ich mich so verausgabt habe, dass ich so viel Energie da reingesteckt habe und die ist dann irgendwann halt weg. An und für sich ist es die Lehre des Buddha, dass es darum geht, Veränderlichkeit zu erkennen. Eigentlich ist das überhaupt nicht tragisch. Eigentlich. Leider ist meine Absicht natürlich, dass der Buddha-Dharma sich mir offenbart. Also ich habe einen Anspruch darauf, dass ich aufgrund meiner Anstrengungen jetzt auch mal was kriege. ein entsprechendes Erlebnis. Das heißt, meine Übung, die ich vorher habe, habe ich mit dem in Wirklichkeit sehr egoistischen Ziel verknüpft, dass ich irgendeine Erfahrung mache. Und weil ich glaube, mir durch meine Übung diese Erfahrung verdient zu haben, renne ich sofort zur Reklamation, wenn ich stattdessen eine ganz andere Erfahrung kriege. Ich habe einmal Nirvana gebucht und stattdessen kriege ich Langeweile, Schmerzen, Müdigkeit und übrigens ohne Umtauschmöglichkeit. Ich kriege diese Zeit nicht wieder zurück. Es ist einfach so, mein Erleben. Wenn ich in dieser Situation bin, dann fängt das Hadern an. Dann fängt der große Zweifel an. Deswegen ist das, glaube ich, ein Koan geworden, weil das wahrscheinlich unzähligen Leuten im Lauf ihrer Zen-Übung so gegangen ist in den Klöstern. Also unter sehr harten Bedingungen, einem Dauersession quasi geübt zu haben, sehr lange Zeit, mit sehr viel Energie und immer wieder damit konfrontiert, das, was sie gesucht haben, die Offenbarung des Buddha-Dharmas, das Erreichen des Buddha-Wegs, haben sie nicht erreicht. Mit dieser ganzen Energie. Und wenn man zwischen dem, was man tut und dem, was man erreichen will, keinen Zusammenhang mehr sieht, dann fängt der Geist an zu reflektieren. Was mache ich hier eigentlich? Ist das nicht totaler Schwachsinn? Ich komme hier doch keinen Schritt weiter. Es ist ja nicht so, dass ich das erst seit gestern mache. Es ist auch nicht so, dass ich das seit einer Woche mache. Ich mache das schon diverse Jahre. Und trotzdem passiert mir das immer noch. Und das, was überall in diesen komischen Schriften steht, dass die Leute diese große Befreiung erlangen und so weiter und so fort, das habe ich so nie erlebt. Vielleicht mal in Ansätzen, aber nicht so, wie ich es wollte. Das heißt übrigens gar nicht, dass es in der Zwischenzeit keine Erfahrungen gibt. Auch Erfahrungen, die wir sehr positiv bewerten. Kann durchaus sein. Aber diese Erfahrungen werden leider dadurch belastet, dass wir sie für Errungenschaften halten. Also wir möchten diese Erfahrung gerne festhalten, in unseren Tresor packen. Und die gehören jetzt uns und über die können wir jetzt jederzeit verfügen, denken wir. Und damit verkehren wir eigentlich die Natur dieser Erfahrung vollständig. Diese Erfahrungen kommen nämlich nicht dadurch zustande, dass man sie sich verdient, dass man ein Anrecht auf sie hat, dass man abwartet, ja, jetzt, wann kommt die Erleuchtung? Ja, jetzt, ich warte noch ein bisschen. Sondern eigentlich dadurch, dass man diese Erwartung aufgrund irgendeiner Tatsache aufgegeben hat. Was hier beschrieben wird mit der Geschichte des Buddhas, der großen universellen Weisheitsgüte, der 10 Kalpas darum sitzt, ist eigentlich eine Kurzfassung für, was passiert, wenn ich meinem Ich hinterher renne. Wenn ich für mich versuche, eine Erfahrung zu bekommen. Jeff Shaw hat bei einem Session, bei dem ich dabei war, in einem Vortrag mal gesagt, der Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, ist die größte Ausprägung von Egoismus, die man sich vorstellen kann. Alle anderen Formen von Egoismus, füge ich jetzt mal hinzu, sind dagegen harmlos. Weil zum Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, gesellt sich dann noch der Anspruch, dass man etwas viel Tolleres tut als alle anderen. Es ist ja nicht so, dass Weltliches, Egoistisches, was andere Leute machen. Ich will Erleuchtung. Wohlgemerkt, ich spreche hier von dem Wunsch, Erleuchtung für mich selbst zu erlangen. Von dem Wunsch, letztendlich für mich allein aus dieser ganzen Scheiße rauszukommen, mit irgendeinem Trick, sie halt irgendwie rausfinden, und dann war es das für mich. Also der Buddha der großen universellen Weisheitsgüte sitzt diese ganzen 10 Kalpas da. Wir sitzen nicht so lange. Es fühlt sich für uns aber so an. Wenn im Buddhismus irgendwelche Maße benutzt werden in Sutras, dann sind das immer relative Maße. Das ist, es gibt kein spirituelles Urmeter, wie lange ein Kalpa ist oder sowas, sondern es ist, geht immer um psychologische Maße. Ein Kalpa kann für mich eine Sitzrunde sein. In Asendorf, als ich letztes Jahr dort bei dem Session war, hatte ich schon mal erzählt, gibt es um 18 Uhr die Golden Hour of Zazen, die goldene Stunde des Zazen. Und die goldene Stunde des Zazen ist eigentlich nur dadurch gekennzeichnet, dass sie so ähnlich ist wie bei uns Yasa, mit zwei Veränderung. Das eine Ding ist halt, man muss wieder 10 Minuten vorher auf seinem Kissen sitzen. Dann ist das halt eine Stunde. Und nicht so lange, wie wir meistens Yasa machen. Und man darf sich zwischenzeitlich auch nicht bewegen. No chance. Das ist die goldene Stunde des Zazen. Und da die das nicht machen, um Leute kaputt zu machen, gibt es ein paar Erleichterungen, die möglich sind. Also wenn man zum Beispiel so lange nicht sitzen kann auf einem Kissen oder sowas, gibt es so Fußstützen. Dann kann man so seine Beine auf die Sitzplattform legen und die Füße auf diese Fußstützen. Und dann sitzt man dann halt so wie auf einem Stuhl quasi. Ich habe das nicht ausprobiert. Könnte mir aber vorstellen, dass auch das eine Stunde lang vielleicht einen goldenen Schimmer in deinen Geist bringt. Also, wenn man ein bisschen eine Vorstellung bekommen will, wie sich ein Kalpa psychologisch anfühlt, kann man The Golden Hour of Zazen mitmachen da. Dann bekommt man ein Gefühl davon, wie eine unendlich lange Zeit aussieht. Und das macht man da halt jeden Tag. Eine Woche. Fühlt sich an wie 6 bis 7 Kalpas. Und trotzdem hat man vielleicht den Buddha-Weg nicht erreicht. Oder der Buddha-Dharma hat sich nicht offenbart. Wenn man sich an diesem Kriterium, was habe ich für mich jetzt hier erreicht, festhält, dann bewirkt man damit zweierlei. Das eine ist, dass man sich wie eine Versagerin oder ein Versager fühlt, weil das hätte jetzt ja eigentlich mal drin sein müssen nach dieser langen Zeit. Ich müsste es doch jetzt endlich mal geschafft haben. Also, man geht noch tiefer in diese Frustration rein und in den Selbstzweifel und in das Leiden unter sich selbst. Und das andere, was man bewirkt, ist, dass man sich von dem Buddha-Dharma natürlich trennt. Weil ich sagte es vorhin schon, der Buddha-Dharma offenbart sich nicht dann, wenn man mit einer Stoppuhr wartend dasteht und guckt, wann er jetzt endlich auftaucht, sondern wenn man nicht auf ihn wartet, wenn man nicht erwartet, dass er jetzt um die Ecke kommt. Und für mich zu wünschen, dass dieses Ereignis eintritt, das setzt mich unter den Druck, der eigentlich verhindert, dass das passieren kann. Dieser Druck kann manchmal funktionieren, technisch, und zwar dadurch, dass meine Erwartungen an mich so groß werden und ich mit dieser Erwartung, die nicht erfüllt werde, so verzweifelt werde, dass ich diese Erwartung irgendwann komplett wegschmeiße. Das ist auch ein Weg, sich zu öffnen. Aber vielleicht klappt das nicht. Was macht man in dem Fall? Oder wie kann man auch auf diese ganze Geschichte sehen? Aus der Sicht des Egos, auch aus der Sicht des Egos, des Buddhas, der großen universellen Weisheitsgüte, ist das Ganze ein langer, sich hinziehender Misserfolg. 10 Kalpas. Kurz vorm Ende des 10. Kalpas sieht man dann zumindest die Brahma-Götter den Thron aufbauen, wenn man dann darauf kann nach dieser Darstellung. Das ist so ungefähr wie wenn man in der Golden Hour of Zazen hört, dass es raschelt. Das heißt, jemand vielleicht gleich mal die Glocke klingelt, hoffentlich. Hoffentlich. Und dann merkt man, okay, diese Phase ist gleich vielleicht vorbei. Aber bis dahin hat man sich die ganze Zeit gefragt, wie komme ich da raus, wie komme ich da raus, wie komme ich da raus. Wie überlebe ich das, könnte man sagen. Und in dieser sehr schönen Darstellung ist es dann so, danach ist dann dieser Thron aufgebaut. Und dem Buddha der universellen Weisheitsgüte fällt nichts Besseres ein, als nochmal 10 Kalpas zu sitzen. Das müsste doch eigentlich reichen beim ersten Mal. Nach 10 Kalpas. Die Kalpas sind Sitzrunden, Übungsperioden. Also was hier beschrieben wird, ist keine mystische Geschichte, sondern das ist einfach unser ganz normales Erleben. Das Auf und Ab während eines Sessions. Das Zweifeln an uns selbst und die Beobachtung, wie sich das anfühlt, wenn wir auf unserer egoistischen Sichtweise beharren. Denn für das Ego ist ein Session immer eine Niederlage. Es kann gar nicht anders sein. Also entweder wird man nicht erleuchtet, dann ist man enttäuscht und genervt, fühlt sich nicht gut an fürs Ego. Oder man wird erleuchtet. Erleuchtung ist aber der Tod des Ego, auch nicht gut für das Ego. Das heißt, für das Ego kann bei einem Session gar nichts Gutes bei rauskommen. Wirklich nicht. Ich glaube, Soen Shaku hat das gesagt. Zen üben bedeutet, sich selbst zu schaden. Oder Kodo Sawaki, ich weiß nicht genau. Einfach, um zu sagen, wenn du in diese Übung reingehst, mit der Sicht, du würdest für dich persönlich irgendetwas hier rausholen können, dann wirst du scheitern. Lass es lieber. Geh diesen Weg gar nicht, wenn du dir das einredest. Trotzdem hat er komischerweise Schüler, also irgendwann hat er das entweder nicht überzeugend genug rübergebracht oder, was wahrscheinlicher ist, die Leute glauben das nicht. Ich glaube sowas ja auch nicht. Wenn ich, als ich mit Zen angefangen habe, diese Ansage gekriegt hätte und sie eins zu eins geglaubt hätte, dann hätte ich was anderes gemacht. Natürlich, ich bin doch nicht bescheuert, was soll das? Denn natürlich ist es so, wenn wir anfangen, scheint es so zu sein, dass unsere Motivation unser Ego ist. Und die Begründung, warum wir das Ganze machen, ist, weil es mir persönlich dadurch besser gehen soll. Und wenn mich jemand anders fragt, warum machst du das, dann sage ich, weil das für mich besser ist. Dann geht es mir besser, dann bin ich besser konzentriert. Wenn man eine ganze Zeit lang einige Kalpas, Sazen geübt hat, stellt man fest, dass das so nicht funktioniert. Dass ich vielleicht ein paar angenehme Sachen dadurch erlebe, aber dass es als Futter für mein Ego gar nicht taugt. Die Begegnung mit meinem eigenen Geist, die im Sazen passiert, ist für das Ego nicht angenehm. Und das ist der Knickpunkt, der hier eigentlich beschrieben wird. Wenn ich das feststelle, dass das wirklich für mein Ich, für mein Ego nichts bringt, dass ich damit nicht weiterkomme, dass ich mir dann die Frage stelle, soll ich das überhaupt weitermachen hier? Ist das richtig, was ich hier tue? Und dann fangen diese Selbstzweifel an. Die Geschichte vom Buddha, der großen universellen Weisheitsgüte, zeigt eigentlich sehr schön eine Sichtweise, die uns eigentlich nicht klar ist, die aber die ganze Zeit auch mitspielt. Während ich nämlich davon ausgehe, dass ich nach Erleuchtung suche, für mich, ist es in Wirklichkeit so, ich habe von Anfang an vielleicht nicht genau darüber nachgedacht. Was will ich eigentlich mit dieser Erleuchtung anfangen, wenn ich die habe? Was ist denn das? Was habe ich davon? Diese Frage stelle ich mir am Anfang gar nicht. Also ich will diese Erleuchtung haben, auf jeden Fall. Was ich damit anfange, keine Ahnung. Ich will ich loswerden. Ja, irgendwie in sich schon ein kleiner Widerspruch, der uns aber nicht auffällt. Das schieben wir einfach zur Seite und üben. Und wir stellen uns nie die Frage, wer diese Übung eigentlich macht, die ganze Zeit. Wer diese Übung im Gang erhält. Wie das kommt, dass jemand 10 Kalpas lang üben kann. Wieso hat der Buddha der großen universellen Weisheitsgüte nicht irgendwann die Flinte ins Korn geschmissen? Muss es doch auch irgendwann geschnallt haben, dass er nicht weiterkommt. Natürlich kann man da jetzt irgendwie sowas reininterpretieren. Du darfst halt nicht aufgeben, du musst durchhalten, mal weitermachen und so. Vielleicht ist das auch gemeint, finde ich ziemlich flach, ziemlich auch in die Irre führend, weil dieses, ich muss durchhalten, ich muss durchkämpfen, das sind auch alles Argumente fürs Ego. Sondern was tatsächlich passiert mit diesem Buddha ist, es gibt auf der einen Seite die Ebene seines Seins, die sich um Erleuchtung für sich bemüht und für sich versucht, irgendwas rauszuholen. Und es gibt die andere Ebene seines Seins, die einfach praktiziert, nur praktiziert, die auch nicht weiß, warum. Einfach immer weitermacht, weil irgendwie ist es richtig, zu üben, Sazen zu üben, weiterzumachen. Auch wenn ich dafür nichts kriege. Das ist für das Ego absolut unverständlich. So eine Sichtweise. Wieso machst du etwas, was dir nichts bringt? Während der Buddha aber weiter sitzt, macht er die Erfahrung, erstens, dass sein Wunsch, diese Erleuchtung zu bekommen, ihn nicht weiterführt. Und außerdem, dass dieser Wunsch ihn die ganze Zeit unglücklich macht. Dieses Nachjagen macht ihn unglücklich, unvollständig, leidend. Und er nimmt wahr, während er übt, auf einer anderen Ebene. Eigentlich ist das, was ich hier tue, vollkommen. Mir fehlt gar nichts. Das ist mir eigentlich scheißegal, ob das jetzt noch 10, 20 oder 30 Kalpas dauert. Ich sitze hier gar nicht, damit ich ein Buddha werde. Ich sitze hier einfach. Ich sitze hier, weil es richtig ist. Nicht, weil ich irgendetwas dafür bekommen will. In dem Maße, wie er so weiterübt, verringert sich ein wenig die Schicht, die versucht, etwas für sich zu bekommen. Und die Schicht, die einfach da sitzt und nichts sucht, wird sozusagen breiter. Am Anfang ist die Ego-Schicht so breit. Diese Nur-Sitzen-Schicht ist so klein. Und es verschiebt sich mit der Zeit über die Kalpas. Diese Ego-Schicht ist sehr hartnäckig. Sehr stabiles Material, kann man auch sehr dünn auswalzen. Auf ein tausendstel Millimeter. Aber es ist eigentlich egal. Auch wenn die ganze Zeit noch da ist, die spielt immer weniger eine Rolle. Das Ende des Weges des Daizo Chisho Buddhas ist eigentlich erreicht, wenn diese Ego-Schicht vollkommen weg ist. Und dann in dieser Variante benutzt er nochmal 10 weitere Kalpas, um anderen Leuten versuchen zu erklären, wie man da hinkommt. Also wenn ihr bei einem Session oder mit eurer Übung allgemein mit Zweifeln zu tun habt und euch darauf konzentriert, wie sinnlos das alles ist, dass es keinen Fortschritt gibt, wie lange ihr das schon macht, wieso das so lange dauert, warum nichts passiert, dann macht euch klar, dass ihr dann mit eurem Ego sprecht, das euch die ganze Zeit versucht zu erklären, dass ihr damit aufhören sollt, dass ihr diese Übung nicht weitermacht. Und versucht mal darauf zu schauen, ob das, diese Geschichte, die das Ego euch erzählt, ob das wirklich stimmt. Ob eure Übung wirklich erfolglos ist. Ob eure Übung wirklich falsch ist. Ob ihr wirklich euch falsch fühlt. Oder ob ihr euch nicht auf einer tiefen Ebene genau richtig fühlt. Ob das vielleicht der Grund ist, warum ihr schon seit Kalpas übt. Und warum ihr das immer wieder macht. Warum ihr jeden Tag vielleicht sitzt. Warum ihr diese Übung weitermacht. Und warum ihr diese Übung auch mit anderen macht und anderen diese Übung vielleicht beibringt. Ob nicht der wirkliche Grund dafür ist, dass ihr in Wirklichkeit auf einer bestimmten Ebene schon lange erkannt habt, dass ihr da seid, wo ihr sein wollt. Und ob es nicht vielleicht viel mehr darum geht, sich dem zu öffnen, als verzweifelt irgendeiner Erfahrung nachzujagen, die für mein Ich ist und die genauso vergänglich ist wie alle anderen Erfahrungen, die das Ich machen kann. Gut, vielen Dank.